ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tiesels im Winter. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
Du musst jetzt gerade lachen.
Ja, weil du ins Intro so einen kleinen Clap eingebaut hast.
Hast du gehört, Clap, ne?
Das war so ein bisschen, was war denn das? Woran habe ich, habe spontan an einen Song gedacht, aber der hat nichts mit Klatschen zu tun. I said what?
Ja.
Captain Sensible?
Captain Sensible.
Ah, es ist ein guter Song, ich überlege gerade.
Ja, ein Megasong.
Ist ein Megasong, okay, gut.
Auch einer der ersten Raps oder so, wenn man möchte, damals. Oder
ja, well, I was up in the morning and the macht er ja. Das ist ja nicht jetzt schnell oder besonders virtuos.
Nein. Wann war dieser Song in den 70ern? Rapper's Delight. War der Ende der 70er oder Anfang der 80er? Ich bin Jahrgang 91.
Wäre das sehr grotesk, wenn ich das behaupten würde. Wieso? Kommt doch hin, 33.
Ich bin Jahrgang 91.
Ja. Musst du auch mal so weit scrollen, wenn du irgendwo deinen Jahrgang angeben musst?
Oh, das nervt total.
Das dauert ja 4 Stunden, da bin ich ja noch schneller tot.
Genau.
Was soll das denn?
Ich kenne das.
Dreckscrollen.
Wann kommt der 1987? Wann kommt
Jesus,
der 1987?
Jesus, 91, das ist doch jetzt gar nicht, okay, es ist das letzte Jahrhundert und das letzte Jahrtausend. Okay, yeah, I get it. Nee, also Rapper's Delight habe ich auch in voller Blüte erlebt.
Die Sugar Hill Gang. Richtig.
I said the hip, say don't stop the rock and do the bang, bang, boogie, say up, the boogie to the rhythm and the boogie the beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the...
Wie gut du das noch kannst.
Me, the dings and the dings, we're gonna try to move your feet. Say, I am Wonder Mike and I like to say hello. Oh Gott, und direkt denkt man, weil wir aber auch so kranke Medienhuren sind, direkt denkt man auch an den Versuch von Manfred Sauer, Sex Sauer, von, wie hieß denn die Show, Musikladen, da eine deutsche Version draus zu machen, wo man denkt, lass es doch einfach mal sein.
Es gab aber eine deutsche Version.
Ja, natürlich.
War nicht Thomas Gottschalk da sogar dabei?
Und hundertprozentig auch Frank Laufenberg, unser alter Dude.
Interessant.
So lauter Radio, was ist das auch für ein, dann, wenn man sagt, okay, wir haben zwar keine schwarzen Hip-Hopper, die jetzt da auch das auf Deutsch machen könnten hier. Ach, nehmen wir was ähnlich Cooles. Moderatoren.
Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber Manfred Sexor war dabei, das ist
natürlich
richtig.
Natürlich.
Ne?
Der Name hat mich immer so irritiert. Ich merke, ich werde jetzt auch rot, wenn ich den Namen ausspreche.
die hießen damals GLS United.
Echt?
GLS United. Okay. So, und mit dabei waren Thomas Gottschalk, Frank Laufenberg, Manfred Sexauer tatsächlich. Und aus den Anfangsbuchstaben der Namen ergab sich der erste Teil des Projektnamens.
Ach so, ich wollte gerade anfangen zu schimpfen und zu sagen, Gott, wie einfallslos das wieder ist. Ach, natürlich, okay.
Ah, siehst du mal. Und produziert von Harold Faltermeyer. Aber
ja,
gut,
da
das
kommt
Original
ja was zusammen.
Natürlich auch.
Wie das Original, Rapper's Delight ist nicht produziert von Harold Faltermeyer.
Nicht?
Natürlich nicht.
Ah, okay. Ich dachte, der hat... Also
der
hat
ist so weiß wie wir. Der hat ja mit Hip-Hop so viel zu tun wie du und ich.
Ja, aber es ist trotzdem... Also, okay. Also das Original wurde nicht produziert von Harold Faltermeyer, meinst du?
Gehe ich mal fest aus, dass das der Sache nicht entsprechen würde.
Okay,
wenn der Song
klar.
Rapper's Delight heißt,
ja.
Muss
ja, okay,
Harald
gut.
Faltermeyer, glaube ich, die Finger von lassen.
Okay. Was hat der noch gemacht? Axel F. oder aus Beverly Hills Cop?
Schlecht gesungen.
Ha! Okay. So, wir haben Achtelfinalfieber.
Pass mal auf.
Ja.
Du bringst mich hier richtig hin.
Ja. Wir haben
ich sag mal. Ah, das ist ja auch das falsche Wort. Okay. Schwierigkeiten.
Die Bredouille beides. Du suchtest nach einem Fremdwort.
Buchstabiere Bredouille.
Bredouille.
Super, glaube ich auch.
Bredouille.
Manche sagen Bedrouille und manche sagen Bredouille.
Stimmt, Bedrouille. Mhm. Ey, richtig so die Bedrouille.
Ich habe neulich auch jemandem eine gescheuert. Nicht, nur innerlich.
Nein, ja.
Aber innere Ohrfeige. Das ist ja der Executive Producer.
Der Executive Producer.
Und solange Leute sagen, drück mal auf Record, flippe ich aus. Ich flippe aus, Chrissy. Halt mich bitte zurück.
Was du ja bis vor kurzem selber noch gemacht hast.
Was? Nee.
Record. Du hast doch gedacht, das heißt Record.
Nein, ich sag immer
Record.
Hast du
mir erzählt?
Nein. Ach, missverstanden. Ach, guck mal, selektive Wahrnehmung. So hast du das verstanden? Das
ist selektive deine beste Freundin, Wahrnehmung.
So doof ist, wie sie es selber bei anderen kritisiert. Nein, aber das ist ja auch wieder typisch, dass man so drei Sachen weiß und so tut, in meinem Fall, also ich rede von mir, so tut, als wisse man alles, nur weil man sich für so dreisprachliche Abstürze da aufregt. Aber du bringst mich ganz schön in die Zwickmühle, weil, nee, nicht Zwickmühle, das ist einfach echt ein Stressthema, weil wir eben auf mit der Aufnahme begannen und du da schon wieder sitzt im Deutschland-Trikot. Warum besitzt du so viele Deutschland-Trikots? Warum machst du das mit, diese?
Dies habe ich mal geschenkt bekommen, zum Geburtstag. Und das ist das grüne Trikot, auch aus dem Jahre 2014 kann es nicht sein, weil ich ja schon, doch, es ist das Trikot von 2014, aber bereits mit 4 Sternen drauf. Und das ist dieses Grüne mit den grünen Ärmeln und du hast in dem Mittelteil hast du einfach so grau-schwarz gestreift. Ich liebe das Trikot.
Ziehst du das auch privat an?
Nein, also immer nur zum Fußball.
Warte mal, du sitzt vorm Fernseher und trägst so ein Trikot?
Nur wenn ich im Rudel gucke. Okay, lass uns kurz mal für die Kamera einfach mal gucken, die ganzen Stolz ist gekostet. Okay, Achtung. Okay.
Siehst du, was ich für eine Insta-Pose mache?
Für Instagram.
Keine Ahnung von Insta, aber cool wie ein Dude, oder?
Ja, was ist das? Das Victory-Zeichen auf die Seite gelegt.
Oh, ist das gefährlich?
Ich weiß es nicht. Nein, aber du hast so das Victory-Zeichen.
Na, weil ich hier so ein Sportlogo überdeckt habe, das muss ich nicht featuren.
Wir können aber bei Instagram, können wir fragen, welches Trikot du trägst? Das ist eventuell kein Nationaltrikot?
Nee, das ist nicht. Das flog hier rum. Hier laufen ja auch Leute rum. Deswegen ist auch das Deutschland-Trikot weg. Irgendjemand hat das Deutschland-Trikot. Hier sind so viele Leute bei mir, dass ich manchmal denke, sag mal, habt ihr nichts anzuziehen?
Aber dass bei euch auch nur ein einziges Deutschland-Trikot rumfliegt.
Das war vor allen Dingen auch ein cooles, oder? Das war zuletzt.
Ja, das war ein sehr schönes. Ja. Von der letzten EM. Ich hatte es ja noch nie gesehen. Ja. Das fand ich super.
Mit den kleinen Streifen. Ja. Ich möchte aber gerne... Nein, ich möchte überhaupt nichts. Wir kaufen zu viel. Aber das Pinke, ist es pink? Ja. Möchtest du es auch haben?
Ja.
Dann warten wir einfach. Nach der EM werden die uns auch nachgeschmissen.
Weiß ich nicht.
Soll ich dir meine, okay.
Ob das so schnell geht?
Ich glaube schon.
Also, ich hätte gerne das Pinke. Ich glaube, selbst wenn wir es jetzt kaufen wollten,
würden wir es nicht
die
kriegen.
Sind sicherlich ausverkauft gerade. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo eins. Aber die sind halt sehr teuer. Aber wenn man ein Leben lang sie trägt, weißt du, und dieses Trikot werde ich ja, bis ganz zum Schluss werde ich das ja haben.
Ja, aber es geht ja nicht, dass du das ganz bis an dein Lebensende trägst. Tatsache ist, du trägst es dreimal im Jahr. Das ist doch nicht das richtige Verhältnis zu einem. Ja, okay.
Wir könnten natürlich sagen, wenn wir uns das pinke Trikot kaufen, dann müssen wir es mindestens 15 Tage im Jahr tragen.
Wo kommt jetzt die Zahl her?
Ich habe mir einfach eine Zahl ausgedacht, so ein bisschen so, wo die Grenze ist, wo es sich lohnt.
Okay. Ne?
Also die Grenze, 15 Mal im Jahr. Also ich könnte es natürlich tragen, wenn ich dann zum Beispiel im Gym bin.
Du bist eine coole Socke.
Weißt du, wenn ich im Gym bin, ich habe noch nie gesagt Gym. Ich sage immer ins Fitnessstudio.
Sag ruhig Gym.
Ich habe noch nie das Wort gesagt, ich bin im Gym. Noch nie in meinem ganzen Leben. Warum habe ich es jetzt gesagt? Ich glaube, ich wollte...
Weil ich dir gleich von meinem neuen Lieblingsbuch erzähle.
Okay, habe ich ja gespannt.
Das mit Jim zu tun hat. Ich erzähle dir was. Nee, willst du mir erst was erzählen zu deinem Fußball-EM?
Ich würde vielleicht ganz kurz, weil wir noch bei dem Thema Fußball sind und wir haben Achtelfinalfieber, obwohl jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, bis das Achtelfinale dann auch wirklich stattfindet. Mhm. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm. Und was ich eigentlich ganz cool finde, ich bin ja jetzt gar nicht so ein Fan von der deutschen Sprache. Ich finde sie ja ein bisschen hässlich, ein bisschen sperrig. Mhm. Aber sie ist ja in der Lage, Worte zu kreieren, die es in anderen Sprachen so nicht gibt. Und das ist mir aufgefallen bei dem Wort Fußball-Deutschland.
Fußball-Deutschland?
Ja, Fußball-Deutschland. Da ist erstmal die Frage, wie wird das geschrieben?
In einem Wort oder in zwei?
Ja, muss ja in einem Wort, oder? Das können wir ja auch so gut im Deutschen. Fußball-Deutschland, ein Wort.
Oh, jetzt hat der Duden heute nicht. Sonst könnte ich einen Duden anrufen.
Ich finde dieses Wort total cool. Weil was bedeutet Fußball-Deutschland? Fußball-Deutschland ist ja die kollektive Masse aller Fußballfans, die für ihre Mannschaft.
Nee, finde ich schon nicht. Finde ich per Definition, würde ich eher sagen, dass
Fußball Deutschland.
Das benennt alle Menschen, die sich während einer Meisterschaft für Fußball interessieren, denn ich gehöre auch zu Fußball Deutschland, obwohl ich kein Fan bin.
Richtig.
Und weißt du, denn ich bin, ich krieg's ja mit und es gibt ja wirklich Menschen, ich kenne jetzt die Fernsehquoten nicht, aber die Zuschauerquoten nicht, aber ich würde mal denken, dass viele Menschen es mit, oder? Gucken viele Leute die Spiele?
Natürlich gucken viele Leute die Spiele. Okay. Also,
was heißt das? Die WM habe ich ja zum Beispiel boykottiert.
Ja, natürlich, aber.
Ach ja, weil du auch eine schlecht gelernte vegane Gender-Gaga bist, Klimakleberin. Was sollte das?
Ich sehe es kritisch.
Dass ich kritisch bin?
Nee, in dem Fall ist das ganze Land der Nationalmannschaft, und denen ging es einfach um Sport. Und auch das, fand ich, hatte eine Berechtigung, dass man sagt, ich bin Fußballer. Hier ist ein Turnier, das alle 4 Jahre stattfindet. Ich möchte spielen. Aber die Diskussion wollen wir jetzt ja gar nicht aufmachen. Es gibt da mehrere Sichtweisen. Das akzeptiere ich auch. Auf jeden Fall, unsere Mannschaft hatte null Rückhalt aus dem Land. Und deswegen haben sie das Ganze verkackt.
Oh, jetzt bin ich schuld. Ja gut, ich kann auch auflegen.
Du bist mit schuld an dem Desaster von vor 2 Jahren.
Bist du bescheuert? Du ziehst mich hier in einen Milliardenskandal rein. Für den ich alleine bezahlen muss, du spinnst ja wohl.
Auf jeden Fall, Fußball Deutschland stand nicht hinter der Mannschaft und das haben die dann natürlich gemerkt. Und wenn du ständig gedisst wirst für irgendwelche Sachen, dann kannst du auch nicht die Leistung bringen. Das sehen wir an den Engländern.
Ist das so? Erklär mir.
Nein, die Engländer kacken, haben immer abgekackt, weil das Medieninteresse, der Druck von den Medien traditionell nochmal so viel größer ist als bei Deutschen.
Ja.
Und die werden zerrissen und das kommt bei denen an. Nun spielen sie in den letzten, weiß nicht, 3, 4, 5, 6 Jahren extrem tollen Fußball, haben auch einen anderen Rückhalt.
Mhm.
Und der Gareth Southgate hat ja, Gareth Southgate, liebe das Wort auszusprechen. Gareth Komm, Southgate. Macht mal alle. Gareth Southgate.
Man muss davor eine Pause machen, sonst stirbt man Gareth ganz schnell Southgate. Tot. Man kann nicht, kann man das in einem Rutsch sagen?
Gareth Southgate.
Nee, es
das
geht
ist ganz
nicht.
Schwer.
Können das denn Briten?
Oh, it's Gareth Southgate.
Nee, können sie nicht. Ich glaube, die müssen kurz innehalten und eine rauchen. Gareth Southgate, Gott.
Also
da haben die Eltern gesagt, oh, wir ficken den Jungen sprachlich. Oder haben die einfach Gareth.
Für die ist das kein Problem, glaube ich.
Nee, die stolpern da nicht.
Ich glaube, für sie ist kein Problem. Der hat auf jeden Fall wirklich Tolles aus der Mannschaft gemacht, auch mit Motivation und ist ein bisschen an den Kopf rangegangen. Und also der hat wirklich eine tolle Mannschaft, auch wenn es jetzt dieses Jahr bisher nicht ganz so richtig rund lief, aber die waren richtig toll und zählen ja auch weiterhin zu den letztendlich Favoriten. Denen ist alles zuzutrauen, auch wenn sie bisher nicht ganz so gut waren, immer in der Hinrunde. Aber
ich bin ja nicht mehr mit Bellingham zusammen.
Das habe ich mir, und da hatte ich vorher schon das Gefühl, da habe ich immer gedacht, irgendwie, der ist zu jung für dich.
Ja,
das war ich hatte ein ungutes Gefühl und wollte ich aber lassen. Ich habe gedacht, ich kommentiere das jetzt mal nicht.
Okay. Und die Engländer, Fußball England, ne? Wir geben denen jetzt mal unser Wort. Es gibt es nicht, Fußball England.
Nein, aber Football England, das Wort gibt es nicht.
Oh.
All Football England, ich meine, das gibt es nicht.
Ja,
oder
das
im Italienischen,
komisch.
Tutto il calcio Italia. Calcio Italia als Fußball Italien.
Ist ein Pizza.
Ja, das gibt es nicht. Und das haben wir Deutschen, Fußball Deutschland. Und das finde ich schön sogar.
Das freut mich sehr, weil ich immer so kämpfe und dir sage, diese schöne, schöne Sprache, aber Fußball Deutschland. Und es ist nicht so unangenehm, ist mir nicht unangenehm, das Wort Fußball Deutschland. Wogegen mir die Kondome über den Außenspiegeln mir richtig unangenehm sind, Fußball Deutschland ist mir nicht unangenehm. Das hat für mich keinen doofen Klang.
Die Seitenspiegel Überzieher Euphorie, die ist dir unangenehm?
Da sagen wir mal was zur deutschen Sprache. Seitenspiegel Überzieher Euphorie.
Ja, das hatte ja, ich glaube, war das Per Mertesacker? Einer hatte dieses Wort.
Ein Fußballer hat dieses Wort geprägt?
Ein Kommentator hatte das doch beim ersten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schottland.
Okay.
Kreiert und Matthias Kröner, unser Poet in Residence, hatte das ja in seinem Gedicht aufgenommen, das Wort.
Mhm.
Und unsere letzte Episode hieß auch so.
Ach so, siehst du, das war
unsere letzte Folge letzten Montag.
Okay.
Genau. Und Matthias ist weiterhin extrem fleißig und dichtet nach jedem Spieltag und wir schnacken nachher mit ihm.
Jetzt kommt so ein kleines Ding, was ich dir erzählen wollte. Ich habe die letzte Woche gearbeitet, ich habe gedreht und habe, und soll ich dir sagen, letzte Woche, jetzt für alle Lieblinge, müssen wir kurz in den Kalender schauen, war das Deutschlandspiel am Mittwoch. Wir haben aber gedreht Und dann gab es die Option am anderen Ende der Stadt, ne? Da brauche ich richtig lang mit Verbus und Bahn. Dann brauche ich richtig lange Verbus und Bahn. Und dann hatte aber die Produktionsfirma gesagt, komm, die erste Halbzeit, die müssen wir leider ignorieren, da müssen wir drehen. Aber die zweite schauen wir zusammen bei Snack und Getränken. Mhm. Und dachte ich schon, ich will aber auch die erste Halbzeit sehen. Ich will nicht nur die zweite Halbzeit sehen. Und ich liebe das Team, aber ich will das zu Hause sehen. Und dachte ich so, ach Mist, das ist aber nicht möglich technisch. Ich kann mich nicht aufspalten und in Arbeitende und Guckende. Und dann hatte ich die geniale Idee und habe zu Hause gesagt, hey Leute, wir wollen es doch zusammenschauen. We are family. Aber zeichnet es bitte für mich auf. Und dann kommt die Mutti nach Hause und dann setzen wir uns vor den Fernseher und schauen gemeinsam und tun alle so. Also ich muss ja nicht so tun, als hätten, ne? Und ihr tut bitte so, selbst wenn ihr das Ergebnis gehört habt, selbst wenn ihr das Spiel schon gesehen habt, könnt ihr einfach die Fresse halten und so tun, als würdet ihr es, ne? Weil ich dieses Erlebnis so mag, zusammen was zu erleben.
Aber interessanter Ansatz von dir, weil du natürlich selbst, nehmen wir mal an, du machst es. Mhm. Ich hätte Angst, dass die Leute draußen schon Autokurse fahren.
Ja, jetzt kommt ja meine Geschichte.
Weiß, oh Gott, ich bin so gespannt.
Aber wirklich. Wir sprechen ja hier von vom zweiten Spiel in der Vorrunde.
Ja, aber.
Habe ich das richtig ausgedrückt? Das klang wahnsinnig professionell, wie ich das gesagt habe.
Zweites Spiel der Vorrunde, toll.
Das war richtig.
Okay. Der Gruppenphase.
Ein bisschen aufgeregt.
Aber Vorrunde ist richtig.
Ich überspringe jetzt mal den mittleren Part und komme direkt.
Schade, warum?
Weil ich sonst vergesse.
Okay.
Nach Hause zu kommen, vor dem Fernseher zu sitzen mit der ganzen Truppe. Ja. Und zu merken, es sind nur die ersten 9 Minuten des Spiels aufgezeichnet.
War das so?
Mhm. Achtung. Und jetzt Achtung, Happy End. Komm, weiter, bitte nicht weggehen. Mediathek.
Ja, Mediathek.
Chrissy, wenn mir noch einer was gegen die Mediathek sagt, dann
warum sollte?
Ich aus.
Mediathek ist großartig.
Weil ein Drittel der Nation sagt, doch öffentlich-rechtliche weg.
Ja, aber entschuldige bitte. Ich glaube, dass die ARD-Mediathek genauso wie die ZDF-Mediathek einen extrem guten Ruf haben, weil sie einfach toll sind. Also klar, man findet nicht immer alles
aus, aber das Angebot ist toll.
Weiß gar nicht, ob sie so schlimm aussieht. Das Angebot ist großartig.
Ich habe ja, aber da durchzusteigen und dieses und wie die, ach nee, könnte man machen, anders machen, ist mir egal, sie ist da und ich freue mich. Die Öffentlich-Rechtlichen sind da und ich freue mich einfach wahnsinnig. Und das war die Rettung und wir konnten schauen. Happy End, super, war Spitzenklasse. So.
Aber der Rest der Familie hatte das jetzt gesehen oder nicht?
Also Teile hatten ein bisschen geguckt, Teile haben was mitgekriegt, wussten das Endergebnis, das ja. Teile hatten über die sozialen Netzwerke was mitbekommen, wo ich auch gesagt habe, das ist doch blöd. Man macht, wenn ihr auch die Spannung haben wollt, dann macht das doch aus.
Total.
Geht wohl nicht. Ich weiß ja nicht, wie das geht, aber offensichtlich kann man sich dem so. Jetzt komme aber ich. Ich bin also fertig mit der Arbeit, ne? Und dann wird dort, einige Menschen haben dort geschaut, was auch total schön ist, ne? Weil sie gesagt haben, dann sehe ich wenigstens die zweite Halbzeit und muss ich nicht zu Hause sehen und auch nicht, okay, gucke ich gerne hier mit KollegInnen. Jeder, wie er oder sie will. Ich bin aber in die Bahn gestiegen und musste auch richtig umsteigen. Ich musste im Zentrum Kölns umsteigen am Neumarkt. Und bin fest davon ausgegangen, dass ich in der Bahn mir entweder wirklich eine Pudelmütze aufsetzen muss und mir was in die Ohren tun muss, damit ich und eine Sonnenbrille, eine ganz, ganz dunkle, durch die ich praktisch nichts sehe, damit ich nicht mitkriege, was die Stimmung da draußen ist. Weil
ich ahne Böses. Hast du völlig losgelöst gehört in der Bahn?
Da müssen wir sowieso nochmal drüber sprechen, über völlig losgelöst. Nee, pass auf. Chrissy, ich habe so viele Menschen gesehen mit diesem ein Trikot, das wohl jetzt verschenkt wurde. Das hatten alle an. So
wirklich?
Es
wurde eins verschenkt?
Oder das konntest du irgendwie kriegen, wenn du irgendwas gemacht hast. Also das gab es von so einem Werbequatsch.
Oh, okay.
Und das haben ganz viele getragen. Die Stadt war voll. Und ich habe mit allem gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass ich Autos sehe, die rum. Wie gesagt, das zweite Spiel in der Vorrunde. Da fahren die Autos noch nicht Corso und drehen durch. Da geht es noch nicht um so viel. Und durch den Sieg des ersten Spiels.
Du, aber ganz ehrlich, hätten wir das verloren, dieses zweite Spiel, dann wäre es doch relativ eng geworden.
Aber Chrissy, ich bilde mir doch einen Menschen lesen zu können, beruflicherseits. Mhm. Wie sagt man? Du weißt, was ich meine.
Ja.
Und ich hatte, oh Gott, ich werde das doch lesen können. Ich werde doch deren Stimmung lesen können. Ich werde doch Gesprächsfetzen auffangen in der Bahn, auf der Straße und so weiter, an der Haltestelle. Und ich habe so viele Menschen in diesem weißen Trikot gesehen und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich will, glaube ich, wissen, ob ich das lesen kann, anhand ihrer Gesichter und anhand ihres Verhaltens. Nix. Es hätte sein können, dass wir verloren haben und es hätte sein können, dass wir gewonnen haben. Du hast nichts gespürt. Die Leute aber gingen durch die Straßen und waren fröhlich und beschwingt, aber das hätte auch sein können, weil es ihnen gut ging oder weil das Wetter angenehm war hier in Köln. Das hätte alles sein können.
Aber das Spiel war noch nicht vorbei zu dem Zeitpunkt.
Nee, ich saß in der Bahn, als das Spiel schon vorbei war.
Ach so, tat auch
ich okay. Ich habe eine lange Strecke fahren müssen.
Mit anderen Worten, deine anderen KollegInnen, mit denen du gedreht hast, ja, die haben das Spiel nicht gesehen, nicht mal die zweite Halbzeit?
Doch, da saß ich aber schon, da war ich schon unterwegs zur Haltestelle. Die
aber
haben
dann
ja die zweite Halbzeit
nicht
mit Bier und Dings gesehen. Aber als ich zu Hause ankam, war es schon lange vorbei.
Ja, da, okay.
Also ich habe, und als ich in der Bahn, ich muss weit zur Haltestelle gehen und dann muss ich einmal umsteigen und dann war das Spiel zu Ende. Okay. Wir haben in der Pampa gefühlt, in der Pampa gedreht. Also da, ich hatte erstmal eine Strecke und als ich dann im Zentrum der Stadt war, da war das Spiel vorbei und da hätte ich was spüren können. Und das wollte ich aber nicht. Ich finde das so phänomenal. Wann hat man das schon? Dafür nehmen andere Leute Drogen. Vergiss das nicht. Wir haben das durch ein Fußballspiel, das wir spannend finden. Und ich bin zu Hause angekommen und kannte das Ergebnis nicht. Es war ganz, ganz toll. Ich wusste nicht, ob die deutsche Mannschaft gewonnen hat oder ob die deutsche Mannschaft verloren hat. Das wusste ich nicht. Und das war ein Phänomen, dass ich es nicht ablesen konnte. Nicht, wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht mehr möglich ab Achtelfinale, Viertelfinale, ich weiß es nicht. Ab wann ist es nicht mehr möglich? Ab wann beginnt die Euphorie? Ab wann fahren die Autos?
Also sie fahren auch jetzt schon?
Ja, das stimmt. Das war.
Aber du meinst natürlich, wenn es ums K.O. geht.
Ab wann ist
ab
das?
Achtelfinale,
ab Achtelfinale.
Ne, ab nächsten Samstag oder Sonntag spielen wir dann ja. Und ab da ist natürlich, da geht es ums Ganze. Da ist drinbleiben oder ausscheiden. Das ist prekär.
Okay. Das ist prekär, boah, wie toll. Ich habe das Wort noch nie benutzt, weil ich gar nicht weiß, wie ich das benutzen soll.
Na, man sagt sonst in prekären Verhältnissen. Das bedeutet in anderen Verhältnissen, in ärmlichen Verhältnissen. Aber ja. Vielleicht habe ich es auch falsch verwendet.
Dann wird es prekär. Ich fand es
nur richtig gut, prekär. Prekäre Situation.
Das stimmt, das kenne ich auch. Okay, so, das wollte ich dir nur sagen, dass man das nicht lesen konnte, dass man nichts spüren konnte. Und ich hätte so, es hätte mich so interessiert. Witzig. Ich hätte mich dann natürlich geärgert, wenn ich es gespürt hätte oder wenn die laut gerufen hätten, sag mal, der hat ja toll, das war ja ein super Tor oder so. Ich habe mich wirklich so ein bisschen abgekapselt und war mittendrin. Und war nur erstaunt, wie viele junge Leute dieses Trikot trugen, dass dieses Weiße, wie gesagt, von irgendeinem Unternehmen als Werbeshirt rausgehauen und ganz Köln trug das gefühlt.
Aber war es eine Kölner Firma oder?
Nein, soll ich das sagen, was es ist?
Weiß ich nicht genau, wer hat das? War das aber das aktuelle Trikot?
Nein,
das war
einfach ein
Fantasietrikot.
Auf dem vorne was steht. Und dann kam, und dann am nächsten Tag habe ich dann, weiß ich gar nicht, glaube ich, mit der Maskenbildnerin gesprochen und die sagte, mein Sohn wollte ja unbedingt dieses Shirt haben, weil das jetzt alle haben. Und, verstehst du? Also das ist
okay, dann sag bitte, was es ist, weil jetzt interessiert es mich. Jetzt kommen wir ohne den Namen nicht aus.
Check24.
Okay.
Haben das ganz Köln.
Aber da steht ja vorne das Logo von denen drauf.
Natürlich, ich sag ja Werbequatsch.
Okay, aber das finde ich total blöd. Das ist ja was, das ist einfach ein blödes
Trikot. Ja, das
Trikot.
Ist aber nur unsere komische Meinung. Dass wenn Menschen
du hast recht, die haben 5 Millionen EM-Trikots verschenkt, lese ich jetzt gerade, hatte ich noch nicht mitbekommen. Mhm. Die Taz hat getitelt, ein geschmackloser Fetzen. Du, ohne Witz, ich hatte von dem Trikot noch nichts mitbekommen, aber das war offensichtlich in den Nachrichten ein großes Thema. Mhm. Und es wird bezeichnet als das inoffizielle Nationaltrikot. Es ist peinlich, aber vor allem eines, es ist gratis. Nun ist es sogar in Anführungszeichen ausverkauft. Ein geschmackloser Fetzen.
5
es
Millionen?
Wird getitelt. Love it.
5 Millionen?
4 Millionen waren es, glaube ich. Oder waren 5?
Ja. Interessant, dass
aber was für ein,
richtig
das
Geld
ist,
ausgegeben.
Was für ein hässliches Trikot.
Mhm, sehr.
Also, das
aber
ist
die
auch
jungen
vor allem
Leute
kein
lieben
richtiges
das
Trikot.
Und da kannst. Ja, aber Chrissy, wer sind denn wir? Ey, wir sind Rentnercops. Die jungen Leute finden das ganz toll.
Verbraucherschützer warnen eindringlich vor diesen Trikots.
Da kann das beißen?
Für Teilnehmer eines Tippspiels gibt es das gratis.
Was ist denn Check24? So ein Hotel?
So ein Vergleichsportal ist das.
Was ist nochmal ein Vergleichsportal?
Na, wenn du einen Flug suchst zum Beispiel, dann kannst du auf die Seite gehen und dann Die führen verschiedene Sachen zusammen. Ist an sich auch keine schlechte Plattform oder so. Alles cool. Aber das ist. Und dann heißt es in der Schlagzeile, auch DFB-Trikot verkauft sich gut. Habe ich gedacht, das ist ausverkauft überall. Da kann man das doch nicht sagen, sein, ne? Verkauft sich gut. Ja. Und weißt du was? Das freut mich total. Hm? Das Rosane ist das am besten verkaufte Auswärtstrikot in der Geschichte aller DFB-Trikots. Oh. Und das finde ich richtig gut, weil ich so unglücklich bin über das Haupttrikot, das Weiße mit diesen Flammen, schwarz-rot-gold. Ich finde es so abgrundtief hässlich und es tut mir in der Seele weh. Und das Auswärtstrikot, das Pinke, ist so schön. Oh. Und es ist auch ein richtig erfolgreiches.
Du, Chrissy, und nicht nur ich, sondern auch, ich denke so, 20, 30 Lieblinge da draußen feiern dich gerade. Nämlich die schlecht gelaunten Sprachäumel.
Ja, weil.
Das ist meine Definition, so bin ich. Das am besten verkaufte, du hast nicht am besten verkaufteste gesagt.
Also, ne, das nicht. Ich habe aber auch jetzt gerade abgelesen, aber auch so hätte ich es in der Tat richtig gesagt.
Aber du kennst diesen, ne, dass das manche Menschen machen.
Ja, das meistverkaufteste.
Das war echt, ich war die schlecht gelaunteste an dem Abend, wo man so sagt. Nee, das
gelaunt. Achso, die schlecht gelaunt ist, aber das kann man doch vielleicht sagen.
Nein, gelaunt kannst du nicht steigern.
Oh Gott.
Oder? Polizei. Ich bin ja inzwischen auch unsicher. Ja, ich bin aber nicht alleine. Da draußen sind ein paar Lieblinge, die mich verstehen. Wirklich, Chrissy.
Ich weiß, es gibt immer wieder Lieblinge, die sich melden. Ich bin auch Sprachpolizei.
Ich kämpfe noch. Aber das wollte ich dir erzählen unbedingt. Und dann können wir gerne über Jim sprechen. Wie kamen wir vorhin auf Jim? Ich habe das aufgegriffen.
Also ich gehe kurz in den
Gareth.
Duden, na, da heißt es superlativ am schlechtesten gelaunt oder am schlecht gelauntesten.
Im Leben nicht.
Bei
DWDS. Ach so, weil man dann schlecht gelaunt zusammenschreibt und das steigert?
Ja,
so.
Genau.
Also Chrissy, wirklich? Das heißt, ich habe gar nicht recht? Oh, das geht.
Ich glaube in dem Fall nicht. Also ich bin auf einer Seite, die heißt DWDS, der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. Und da steht offiziell.
Wenn das in einem geschrieben wird, schlecht gelaunt, und wenn man das steigern will, was soll man denn machen, außer schlecht gelaunteste?
Ja, es gibt zwei Komparative, so schlechter gelaunt und schlecht gelaunter, gibt es. Und auch zwei Superlative.
Oh, das ist mir jetzt unangenehm.
Muss ja nicht. Ist doch aber schön. Aber alleine die Erkenntnis ist doch total cool. Findest du nicht?
Dann kann ich ja nur noch argumentieren mit Geschmack, und Geschmack ist subjektiv. Also. Fazit, kann man schön Schnabel halten in dem Bereich, ist nicht mehr meine Kernkompetenz. Mist. Stimmt, das leuchtet mir ja sogar ein. Wie willst du denn schlecht gelaunt, wenn es zusammengeschrieben ist, steigern? Warst du auch so schlecht gelaunt? Ja, ich glaube, ich war die schlecht gelaunteste im Raum. Oh, das geht wirklich,
Auf der eigenen Dudenseite allerdings finde ich jetzt nicht mehr
komparativ. Der Begriff hat eine eigene Dudenseite und ein eigenes T-Shirt?
Also jedes Wort hat eine eigene Dudenseite.
Ach so, meinst du das?
Ich habe halt auf einer anderen Seite nachgeschaut. Und auf der Dudenseite selber finde ich das nicht.
Gehört sich das in dem Podcast?
Aber schlecht gelaunt wird auch eben auch zusammengeschrieben, das sagt der Duden auch. Ich finde nur komischerweise kein Komparativ. Vielleicht sind die auf deiner Seite und sagen, das kann man nicht.
Aber stell dir mal vor, ich würde sagen, oh, wir waren alle so schlecht gelaunt, ich war am schlechtesten gelaunt von allen. Das klingt auch irgendwie doof, obwohl es so richtig ist. Für mich klingt es richtig und doof zugleich, ist ja auch möglich.
Ja.
Aber wie toll, dass du über Fußball-Deutschland dir so Gedanken gemacht hast.
Ja, das fiel mir auf in einem Artikel oder als ich es gehört habe, da fiel mir dieses Wort auf. Und ich dachte, interessant, Fußball-Deutschland, was für ein interessantes Wort. Mhm. Ich war auch total happy, dass mir das so aufgefallen war, Fußball-Deutschland. Und dass es das in anderen Ländern offensichtlich so nicht gibt.
Mhm. Ja, Fußball-Deutschland. So, ich habe dir ein Buch geschickt, Chrissy. Ja.
Oh.
Ich glaube, ich drehe durch. Ich habe
nichts bekommen.
Habe ich ja jetzt auch erst in die Post
gesteckt.
So, Chrissy.
Okay.
Ein Buch, ich weiß nicht, wie du das, wir haben ja unterschiedliche Arbeitsalltage.
Plural, ja, kann man da ein Komparativ machen?
Pass mal auf, du weißt, was ich meine. Dein Arbeitsalltag ist anders als meiner. Du hast nicht, aber wenn ich drehe, dann habe ich so viele kleine Pausen. Und in denen sitze ich irgendwo und halte mich zurück, weil damit andere Leute schön arbeiten können. Dann arbeiten die Menschen vor der Kamera, dann nehmen die anderen sich ein bisschen zurück und machen still ihren Job und so weiter. Das ist ja immer ein Hin und Her. Und während dieser Pausen, die von ganz vielen KollegInnen von mir echt gehasst werden, da kann ich ruhig so ein Wort benutzen, bin ich froh, weil ich weiß, ich kann mich hinsetzen, ich kann mich ausruhen, ich kann Gespräche führen, ich kann, ne, also wir haben im Studio gedreht, in so einer Riesenhalle, und die uns wirklich Nerven gekostet hat, weil die nicht so richtig isoliert war auf dem Dach. Und wir haben in der vergangenen Woche hier in Köln manchmal, wie auch in vielen anderen Gebieten Deutschlands, richtig schwere Regengüsse gehabt, und die hat man so gehört und so, und dann kannst du ja nicht.
Verstehe.
Das ist echt doof. Und
darf man eigentlich sagen, was du gedreht hast? Das ist jetzt kein Geheimnis, oder?
Nee, darf ich nicht, aber sobald ich es erzählen darf, erzähle ich euch ganz viel davon. Okay. Dann haben wir unsere, wirklich, das sind die wie diese Stühle, die man so kennt, so sehen aus wie Regiestühle, und da kann hinten auf der Hinterseite, ne, so zum Klappen, das ist immer jemand, der deinen Stuhl hin und her trägt und den irgendwo hinstellt. Bild dir nur nicht ein, dass das ist aus Höflichkeit, und hier willst du dich mal setzen, setzt euch bitte mal aus dem Weg, ihr sitzt im Weg, was auch ein bisschen süß ist, dass das gar nicht so explizit gesagt wird, sondern man denkt so, oh, das ist aber nett, hat mir den Stuhl hier hingestellt. Nee, wir stören einfach, setzt euch bitte woanders hin und haltet die Klappe. Und ich hatte dieses Buch dabei, und ich hatte das wirklich schon recht weit durch. Und dann war ich in diesem Ding, und da dachte ich, das ist eins der schönsten Gefühle, glaube ich, für Menschen, die gerne lesen, dass du denkst, ich möchte nicht, dass es zu Ende ist. Und du guckst immer wieder, wie viele Seiten noch? Oh nein, wie viele Seiten noch? Aber da passiert doch noch ganz viel. Hat er sie jetzt gefunden oder hat er sie nicht gefunden? Aber was ist denn, wenn die hinter ihm her sind? Was ist denn? Und, oh Gott, überlebt die das? Kann ich jetzt schon eine Seite weiterblättern? Ich will nur sehen, ob der Name da steht auf der Seite, dann weiß ich, dass sie noch lebt. Weißt du, was ich meine?
Habe ich auch nicht so oft das Gefühl. Auch Bücher, die ich richtig toll finde, finde ich dann aber trotzdem okay, dass sie zum Ende kommen. Aber dieses ist das allerhöchste der Gefühle, dass man wirklich nicht will, dass es jetzt schon zu Ende ist.
Hoffentlich. Ich bin so gespannt auf deine Meinung. Und ich hatte das, aber vielleicht bin ich da auch alleine, denn zum Beispiel mit Dingsbums Prophet Song habe ich jetzt auch nicht so viele Leute begeistert, obwohl das ja bis vor einigen Tagen mein Lieblingsbuch war, mein aktuelles.
Mhm. Aber das lese ich übrigens als nächstes.
Ach, da freue ich mich
drauf. Es liegt schon bereit.
Schön, Chrissy. Okay. So, aber dieses Ding, dass man dann auch, nennt man das selektive Wahrnehmung, dass man weiß, ich blätter jetzt zwei Seiten weiter und gucke, ob der Name da steht, und ich werde nur den Namen lesen.
Nein, glaube ich nicht.
Doch, da haben wir sogar zu ZIP-Zeiten.
Wahrnehmung.
Das ist das falsche Wort, aber
ja,
das Prinzip ist eigentlich, das haben wir in ZIP sogar mal besprochen, weiß ich noch.
Eine Radiosendung.
Da haben wir mit, ich weiß gar nicht mal, ob Literatur- oder SprachwissenschaftlerInnen, aber irgendjemand hat uns aufgeklärt, dass wenn du eine Seite liest, dass du als erstes das Wort Penis liest, wenn das da drin ist. Weil es dich irritiert.
Interessant.
Oder irgendwie, du liest als erstes irgendwas Obszönes.
Okay.
Und das hat was mit dem Mindset zu tun natürlich auch, und mit dem eigenen Irrsinn, aber auch mit anderen Dingen. Das irritiert das Auge. I don't know. Weiß ich nicht mehr. So, bumm. Und so in diesem Zustand war ich, dass ich während dieser Pausen, dass ich immer dachte, hoffentlich ist die Pause kürzer, dass ich nicht zu viele Seiten lese. Und ich war drin in dem Buch. Und ich habe trotzdem aber, hoffe ich, gut gearbeitet. Also ich bekam zwischendurch recht gutes Feedback. Das muss ich dann auch nochmal so erklären, weil ich schwere Sachen zum Teil spielen musste. Und ich war aber trotzdem in diesem, und das hilft ja sehr, dann auch in eine Welt rauszugehen. Und ich will nicht dann Gespräche führen hinter den Kulissen, die eigentlich von mir eine gewisse Tiefe, da erwarte ich ja von mir auch selber eine Tiefe und Empathie und ein Interesse am Gegenüber, wenn mir jemand anders sagt, du weißt du was, unsere Eidechsen sind gestorben, die sind alle tot von der Wand gefallen. Ich ja auch sagen, oh du Arme, wie entsorgt man die, und was gibt's Eidechsenmusik und wie begrabt ihr die? Nee, da ich weiß, oder was weiß ich, da will man ja drin sein im Gespräch.
Ja.
Nee, wenn ich aber in meine Literatur oder in meine Welt dieses einen Buches fliehen kann, da bin ich total safe. Da muss ich nicht, da liefere ich ja nicht, da lese ich ja nur. Weißt du, was ich meine?
Ja,
habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht, ob das unhöflich ist, zu lesen manchmal. Wie auch immer. Ich habe dann das Buch zu Ende gelesen und jetzt kann ich es dir empfehlen. Wir sprechen von James, von Percival Everett.
Witzig.
Was?
Da hat mir irgendeine Freundin hat mir davon erzählt, dass es für sie irgendwie das geilste Buch aller Zeiten ist. Ich war gestern, saß ich im Zug und dachte, welches war nochmal das Buch, von der mir eine Freundin, ich habe sogar in meinem Chat mit unserer alten Freundin Judith Kaufmann, habe ich sogar geguckt, ob Judith das war, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte, wer das war. Und ich dachte nur, sie sagte, das sind gute Bücher, aber mein allerliebstes Lieblingsbuch ist eben dieses Buch. Und ich suchte gestern verzweifelt im Zug, suchte ich nach dem Namen. Namen. Und dann lief ich einmal durch den Gang des Regionalexpresses von Ulm nach Friedrichshafen und ein Mann hatte genau dieses Buch auf seinem Schoß und ich nur, wie geil ist das denn? James war das. Gestern suchte ich nach dem Titel dieses Buches.
Chrissy, die ganze Welt muss dieses Buch lesen.
Und habe mir gedacht, ich gehe nächste Woche in die Stadtbibliothek und schaue, ob sie es haben. Witzig.
Nein. Deine Beefy wird dir das schicken. Ist in der Post.
Freue ich mich drauf. Lese ich sofort als allererstes.
Also hast du mir nicht eben gesagt, Prophet Song? Du verlogen.
Ja, aber das mal lese ich davor. Okay. Weil mich das noch mehr
ehrlich
interessiert
gesagt,
jetzt.
Das ist wirklich, da kannst du Prophet Song mal ein bisschen in die dritte, vierte Reihe schieben. Weil es so ein anstrengender Read ist. Oder wie sagt man, ein anstrengendes Lesen, ja? Prophet Song, so sehr ich das Buch liebe und ich werde es auch nicht entlieben. Oder mich nicht entlieben. So, James, ganz kurz, okay? Toll. Percival Everett. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, weil ich ja dann doch merke, oh, ich möchte was wissen über den Autoren oder über die Autorin und möchte ich jetzt in die Welt der Person, die das Buch geschrieben hat, möchte ich noch mehr lesen. Habe ich ja dann auch sofort getan bei Lynch. Habe ich sofort, nachdem ich Prophet Song gelesen habe, habe ich gesagt, ich will alles lesen, ich sauge das alles auf und habe in New York mir noch ein anderes Buch gekauft, das ich dann auf dem Rückflug in einem Rutsch durchgelesen habe. Aber einfach auch nur, weil ich mit Menschen gereist bin, die gesagt haben, lesen im Flugzeug, das ist doch doof. Habe ich gesagt, so, okay, jetzt mal. Ich beweise hiermit, dass das möglich ist und habe ein Buch während dieses einen Langstreckenfluges gelesen. Auch weil ich Flugangst habe und Fliegen so kacke finde, habe ich es mir schön gemacht, habe dieses Buch gelesen. Und habe dann festgestellt, nö, reicht mir, wenn ich die zwei Bücher von ihm gelesen habe. Aber jetzt bei Percival Everett, der auch seinen Eltern danken kann, seinem Zahnarztvater und seiner Mutter danken kann für diesen Namen. Percival Everett, ist das nicht ein schöner Name?
Ich finde den Namen sensationell schön.
Und jetzt heißt dieses Buch James, aber es könnte auch Jim heißen, denn es geht um den Sklaven Jim aus Huckleberry Finn.
Ich war mir nie sicher, was der Titel und was der Autor ist. Ob der Autor einfach nur James ist, weil Percival Everett klingt wie ein Titel.
Natürlich.
Von einem Film, von einem Theaterstück,
und wenn du das
sicher,
ich habe dann mehrere Ausgaben, ne, mit meinen geliebten BuchhändlerInnen, habe ich dann, es gibt ja viele Ausgaben davon, ich habe schon einige Cover gesehen.
Wirklich? Hm. Warum?
Weiß ich nicht.
Wieso gibt es denn verschiedene Ausgaben davon? Finde ich erstaunlich.
Ja, sowas weiß ich auch nie. Mist. Frage ich mal, ja? Hoffentlich denke ich dran. So, und dadurch, dass man das, jetzt kommt wieder das Blöde und das nimmt mir aber inzwischen niemand mehr übel. Das weiß ich ganz genau, weil es nicht, das kann man nicht missverstehen. Ich bin natürlich, wir zwei sprechen wirklich recht gut Englisch und wir können die Bücher auf Englisch lesen. Es gibt Bücher, die wir nicht kapieren auf Englisch. Ne? Ist ja klar, sind wir auch da, wir sind nicht MuttersprachlerInnen. So, aber Chrissy, das ist so ein Buch, und das sage ich den Lieblingen, das schafft ihr auf Englisch. Und ich sag euch warum. Und die deutsche Übersetzung muss wohl brillant sein. Aber doch, in diese Welt kann man gut eintauchen. Denn ich verrate jetzt etwas, was okay ist, wenn ich es nicht, damit spoilere ich nicht, wie man es auf Englisch sagt. Es geht darum, dass James und auch die anderen Sklaven, denen wir begegnen in diesem großartigen Buch, in diesem Abenteuerroman, der zwischendurch so komisch ist und dann so traurig, dass man heult. Und so spannend, dass in diesem Buch die Sklaven alle perfektes Englisch sprechen. Und nur, wenn ihre weißen Unterdrücker da sind, dieses scheinbar dümmliche Englisch, das natürlich auch Huckleberry Finn spricht, ne? Also da gibt's ja eine Nähe im Original, wenn ihr das mal in der Bibliothek, geht mal in die Bücherei und schaut mal in Mark Twain rein im Original, da findet ihr dann, stellt ihr fest, Huckleberry Finn spricht auch so ähnlich. Aber das Ding ist, dass er nur so tut, dass Jim, der sich selber James nennt, dass er nur so tut, als sei er dumm und wie sagt man, wer nicht lesen kann, ist ein Analphabet. Er sei Analphabet, er könne nicht lesen und schreiben und er könne sich nicht ausdrucken. Und vor allen Dingen, er wisse nichts. Und es wird so toll erklärt, das ist so spannend. So, natürlich haben wir noch nie so gedacht, wir sind dumm. So haben wir aus der Perspektive haben wir noch nie gedacht, zu sagen, naja, das Gegenüber erwartet doch von uns. Gib denen doch, was die wollen und dann können sie schön sich drin baden und sagen, ach Gott, ihr... Dann kommt das N-Wort, ihr seid so dumm, ist ja typisch. Und es ist aber Kalkül, die wollen ihre Ruhe haben, die werden so gequält, so unterdrückt. Die jungen Mädchen, die Frauen werden vergewaltigt von den Sklavenbesitzern. Die werden geschlagen, die werden einfach erschossen, wenn sie sich daneben, oder getötet, wenn sie sich daneben benehmen, wie auch immer, oder gehängt. Und das Ding ist, und auch das darf ich verraten, der James muss fliehen, Und du, ihr müsst Huckleberry Finn nicht gelesen. Hast du Huckleberry Finn gelesen? Hast du Mark Twain gelesen?
Ja, aber als Kind.
Ja, ich auch.
Seitdem nicht mehr, ne? Als Kind auch den Film gesehen. Mhm. Aber
gibt ja für viele Verfilmungen. Müsst ihr alles nicht haben. Ich nehme euch die Angst, dass man da in irgendeiner Form Vorkenntnisse braucht. Müsst ihr nicht. Ihr müsst einfach wissen, was damals los war. Ne? So. Und jetzt kommt's. Der muss abhauen, denn seine Frau und sein Kind, seine Tochter, sind ihm das Wichtigste und er soll verkauft werden nach New Orleans. Okay. Und dann flieht.
Verraten mir aber nicht zu viel.
Ja, das kann ich aber alles, passiert auf den ersten Seiten. Flieht.
Ja.
Und stellt sich raus, Huckleberry Finn flieht auch. Und dann fliehen sie zusammen. Denn der hat ein ganz anderes Thema.
Oh,
und dann fliehen die zusammen. Und James muss sich so beherrschen, dass er halt liebt diesen Jungen. Und er mag den wirklich gern. Und er muss sich so zusammenreißen, denn das ist aus seiner Perspektive geschrieben, dass er auch nicht vergisst, sein schlechtes Englisch zu sprechen und sich dumm zu stellen. Dass Huckleberry Finn nichts wittert und sagt, sag mal, wie sprichst du mit mir oder warum weißt du das? Warum kannst du denn das? Warum kannst du das lesen oder so? Das ist schon mal das Grundding. Dann kommt hinzu, dass du den so sympathisch findest und Percival Everett kriegt es hin, dass du dich sehr freust. Erstmal über dieses Finn, über diesen Trick und dann bist du so. Die Leute sind ihm auf den Fersen. Und auch das kann ich noch verraten, passiert auch auf den ersten Seiten, dass James nichts verbrochen hat. Oder wie wir ihn unter dem Namen Jim kennen wir ihn als Sklaven. Der hat nichts verbrochen. Und doch werden die Leute ihn suchen. Denn wenn er abgehauen ist, heißt es, er hat was verbrochen. Huckleberry Finn ist auch weg. Aha, der Sklave Jim hat Huckleberry Finn umgebracht. Und ist deswegen auf der Flucht. Der wird also sofort gesucht. Wir sprechen aber von Zeiten, in denen es kein Telefon gab und kein Guanix. Aber die Dinge sprechen sich rum. Wir sprechen von den Südstaaten, wir sprechen von Mississippi. Und jetzt geht's los. Und du weißt, dass ich Faulkner-Fan bin. Für mich kann nicht genug Abenteuer sein. Ich brauche keine Krimis und so weiter und Thriller. Aber Abenteuer muss es sein. Familie und Liebe muss es sein. Und das kenne ich von Faulkner, dass jemand unterwegs ist. Einer meiner Lieblingsromane von Faulkner ist As I Lay Dying und The Sound and the Fury. Oder es gibt mehrere Lieblingsromane, wo Leute unterwegs sind, also gerade As I Lay Dying, ne, wo der Sarg transportiert wird von der ganzen Familie, wo die Mutter drin liegt und durch alle furchtbaren Naturkatastrophen, die es gibt, wird dieser Sarg transportiert von A nach B und jede Person in diesem Roman kriegt die Möglichkeit, aus der eigenen Perspektive zu erzählen, was da gerade los ist, wie diese Reise und diese Katastrophe wahrgenommen wird. Und deswegen liebe ich das. Und deswegen ist es ein Roman jetzt, James, für alle, die Bock haben auf ein Lesen, das dich so mitnimmt, auf eine Geschichte, in die du so toll einsteigen kannst. Und selbst, und ich spreche ja hier davon, dass ich das Buch regelmäßig immer wieder weggelegt habe. Und da kotzen ja auch schon ganz viele und sagen, oh nee, wenn ich es einmal weglege, dann komme ich auch nicht wieder rein. Habt keine Angst.
Ich freue mich total drauf. Ich habe richtig Bock und mir ist auch, während du es erzählt hast, ist mir eingefallen, dass es meine Freundin Bernadette war, die so begeistert war davon. Gut. Es war nicht die Judith, es war Bernadette. Ja. Und da habe ich schon gedacht, okay, das muss ich lesen. Ja. Und dann gestern im Zug frage ich mich, wie hieß dieses Buch nochmal? Welches war das nochmal? Und dann sitzt da einer im Zug, der genau das Buch auf dem Schoß hat. Super. Und heute erzählst du mir davon. Das ist Serendipity-Momente.
Ist es? I know.
Par excellence.
Ja, absolut. Und weißt du, da habe ich auch wieder gedacht, wie oft ich mich am Booker-Preis orientiere, wie oft ich mich so an diesen britischen und amerikanischen, das mache ich im Deutschen gar nicht so viel. Jetzt Jenny Erpenbeck wollte ich jetzt lesen, weil die ausgezeichnet.
Habe ich gelesen
und
gerade.
Und, lohnt sich das?
Beziehungsweise ich bin zwei Drittel. Na, es ist
Schussi, leg den Kopf zur Seite. Ich muss den Lieblingen sagen, wie dein
ja,
Kommentar.
Es fing so richtig cool an.
Ja.
Und dann wird es ein bisschen zäh und am Ende. Ja, da wird es auch ein bisschen weird und möglicherweise lese ich es auch nicht zu Ende. Ich war dann so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Mich würde es interessieren, wie du es findest. Lies es bitte,
ich
schick's
lesen?
Dir. Ja, ich schick's dir.
Denn ich weiß ja auch nicht, ob ich, das ist ja, Lesenszeit ist
aus,
ja auch Lebenszeit.
Interesse. Das ist richtig und mich interessiert, wie du das Buch finden würdest. Mhm. Ob du bis zum Schluss durchgehst.
Oh, verflixt, willst du mir das antun?
Ich weiß es nicht, es ist nicht langweilig oder so, das Buch. Und
ist es dick?
Auch, und ich... Ja, geht. Ja.
Ich habe hier so andere. Leonard hat mir so ein schönes
dann
Buch geschenkt.
Ja, vielleicht dann.
Ich überlege es mir, ja?
Ich überlege es mir auch nochmal.
Nee, aber weißt du, warum? Wie finden wir Bücher, die wir mögen? Also jetzt den Liebling, den helfen wir ja schon, indem wir einfach ein bisschen rumschwärmen oder auch vielleicht mal ein bisschen was, ein bisschen warnen. Aber es ist ja wirklich, wirklich, wirklich total subjektiv, was wir hier labern. Aber Wie sonst soll man denn Bücher finden? Doch nur, weil Freundinnen und Freunde einem was empfehlen, oder?
Mhm.
Oder schenken?
Ja, klar, aber man blättert ja auch mal so die Gazetten durch.
Und ich habe unserem Kameramann das Buch, weil ich so geschwärmt habe, habe ich es unserem Regisseur geschenkt, habe ich es unserem Kameramann geschenkt und prompt hat okay. Der Kameramann mir ein Buch zurückgeschenkt. Bücher verschenken ist ja sowieso der Knaller, oder?
Welches hat der dir geschenkt?
Ist mir jetzt nicht eingefallen, dann lag es bei mir in meinem Aufenthaltsmobil, kommt meine Freundin zu Besuch, sagt, oh, das liebe ich, das Buch, die ist so belesen.
Welches ist es?
Man, jetzt habe ich es vergessen, ich habe es jetzt gerade nicht hier.
Oh, das interessiert mich total, welches das ist.
Da müsste ich runterlaufen. Ich habe meine Tasche noch nicht ausgepackt.
Naja, alles klar, dann machst du es beim nächsten Mal.
Ich habe mein Wohnmobil ja auch wieder so schön dekoriert. Ich mache es mir ja immer so schön. Bei mir riecht es auch immer gut. Und dann, jetzt erzähle ich dir was und dann bist du dran. Dann klappte was nicht bei mir im Mobil. Ich habe mir die Hände gewaschen. Ich hab ein Mobil mit Badezimmer gehabt, mit eigener Toilette und so, weil ich so verkabelt war, dass das immer ein Riesenakt ist, da raus und rein. Und das willst du nicht in einem engen Klo machen oder in einem Dixi. Mhm. Und dann ist es super, wenn man eine eigene Toilette hat. Das ist Luxus in so einem Mobil am Set. Und dann der Wasserhahn machte und wenn da Wasser rauskommt und das Wasser geht dir auf dein Kostüm, und wenn das eine Seidenbluse oder irgendwas Empfindliches ist, dann muss erstmal jemand vom Kostüm, aus der Kostümabteilung, in dem Fall ist es dann eine Garderobiere, ne, die am Set immer noch schaut, das sind ganz oft Frauen, ich habe es jetzt 3 oder 4 Mal nur erlebt, dass das Männer machen, deswegen sage ich jetzt Garderobiere, dann kommen die mit dem Föhn, ich brauche nochmal 10 Minuten nochmal für Kostüm, wir müssen Ankes Kostüm föhnen. Ne, und da merkst du schon so, dass die Leute, die auch arbeiten, die gerade das Licht eingerichtet haben und die Kamera, verdrehen die Augen und sagen, jetzt muss ich das föhnen, was ist das denn? Ja, liegt dran, dass mein Wasserhahn in meinem Aufenthaltsmobil gesprotzt hat und gespuckt hat. Dann musste ich auf Toilette, dann ging die Spülung nicht. Und dann habe ich da Bescheid gesagt, habe ich gesagt, Leute, was ist denn mit meinem Mobil, da stimmt was nicht. Und da bekam ich ein neues Mobil. Und jetzt stellt sich aber leider raus, dass einfach nur der Stromschalter nicht an war. Und es ist nicht war nicht meine Aufgabe, da hat jemand einfach geschlafen. Wer ist jetzt wurscht? Ich bekam ein neues Mobil. Und dann kommt die Lady, die das da hingestellt, die das transportiert hat, das ist ein Riesen-Oschi. Auf der anderen Seite war vom anderen Hauptdarsteller die Abteilung. Also ein großes Mobil mit zwei Einzimmerwohnungen. Verstehst du? Also zack, wird dann dahin gefahren, wird in den Hof gestellt, damit hier die beiden SchauspielerInnen das gemütlich haben und die Fresse halten und uns nicht im Weg rumstehen. So. Und dann sagte die mehrfach, das war ihr ganz wichtig, das zu sagen, es war irgendwie entzückend, aber nervte dann auch irgendwann, die sagte mehrfach, ja gut, wenn Nicole Kidman es nicht haben will. Und das war ja, die hat ja mich damit gelockt und irgendwann habe ich ihr den Gefallen getan und habe gesagt, wieso denn Nicole Kidman? Ich wollte überhaupt nicht eigentlich mich unterhalten, weil ich gerade ein bisschen Trouble hatte, aber dann wollte ich ihr diesen Moment geben. Naja, Nicole Kidman fand den zu klein. Die dreht gerade hier in Köln. Und
die dreht gerade hier in Köln?
Aber ihr seid ja nicht mehr zusammen, oder?
Ja, aber trotzdem, aber wir sind noch immer so gut in Verbindung miteinander, dass ich weiß, wann sie wo ist, mit wem.
Die dreht in Köln.
Nicole Kidman dreht in Köln gerade?
Und ihr ist das Mobil zu klein. Macht es das jetzt zu einem besseren Mobil, dass ich über den Tisch mit der Hand fühlen kann und sagen, oh, ich bin ganz nah an Nicole Kidman. Oder nicht? Nee. Also sie war in diesem Mobil, hat das Mobil nie von innen gesehen, sondern hat einfach vielleicht Fotos gesehen oder ihre, da sind ja auch 100 Stellen vorgeschaltet, irgendwelche Publicists und Assistants und so, die sagen, nein, das ist für Nicole zu klein. Mir war es zu groß, ich sag dir ganz ehrlich, so wie mir Hotelzimmer auch zu groß sind und ich mich downgraden lasse, weil ich sage, sag mal, ich zieh doch hier nicht ein. Es ist eine Nacht, ihr müsst mir doch nicht das große Zimmer einer Familie oder Leuten, die das brauchen, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, Langstreckenläufer sind und im Kreis laufen wollen, aber ich brauche doch nicht so ein Riesenzimmer. So, und dieses Mobil hatte ich dann und musste kurz schmunzeln, als die Lady mir das sagte, die das ganz aufregend fand. Und ich habe das auch verstanden, es war auch irgendwie süß von ihr. Aber na gut, wenn das Nicole Kidman zu klein ist. Ja, und dann hatte ich das Mobil und war da noch 3 Tage drin und habe es mir, wie gesagt, dekoriert. Ich kann dir nachher mal Fotos schicken.
Krass, was treten die in Köln?
Ich dachte, du weißt das. Ich dachte, ihr Tele habt telefoniert.
Na, eben, ich wusste ja von nichts. Ich habe versucht, das jetzt kurz mal nachzugucken, aber da steht nur, dass sie 2012 gedreht hat in Köln mit Lars von Trier. Mhm. Und zwar angeblich die Nymphomanin. Spielt sie da mit? Nee, eigentlich nicht.
Nymphomania hieß der Film.
Oder Nymphomaniac. The Nymphomaniac.
Ist es das
aber mit? Aber da spielt doch nicht Nicole Kidman mit.
Spielt Charlotte Gainsbourg nicht. Wie heißt denn die andere?
Ja, irgendjemand anders auf jeden Fall.
Damit habe ich den Film gesehen. Das hat mich ja immer alles irritiert. Lars von Trier irritiert, macht mich so fertig.
Ja, ich weiß.
Und die Leute, die Filme von dem toll finden, die finde ich toll. Also will ich die Filme auch toll finden, damit die mich auch toll finden. Da kommst du aber gar nicht weit mit dieser Haltung.
Nein.
Also ich in dem Fall. Jetzt erzähl, wie dein Tag war, Liebling.
Ja, ganz kurz nur. Du hast gesagt, dass du immer noch Flugangst hast. Mhm. Hat man dir die noch nicht nehmen können, nein, indem man dir erklärt hat, wie Fliegen funktioniert?
Aber Chrissy, Basti hatte doch Flugangst, hat das Seminar gemacht, hat keine Flugangst.
Ja, und es funktioniert bei ihm.
Na klar. Ja, schön für die, Pech für Deutschland. Ich habe Flugangst.
Denn ich war ja...
Was? Im Flugsimulator, du warst im Flugsimulator, stimmt.
Oh, dann sagen wir mal so, ich habe...
Du warst im Flugsimulator.
Nein, wirklich das Krasse ist, und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ich habe ein A350 gesteuert.
Virtuell?
Nee.
Aber wie ist das?
Im Simulator.
A350 oder A380?
In dem Fall ist es A350 war das. Okay. Ich durfte dabei sein beim Training von zwei Piloten. Ach, die waren total, die waren so sympathisch, die waren so toll. Ein Pilot aus München, einer kam aus Wien und es war in München selbst, morgens um 6 im Flugsimulator. Und die hatten so ein Training und das ist so eine Prüfung, die man, glaube ich, zweimal im Jahr absolvieren muss.
Das sind sexy Dudes, oder? Die sind nämlich ganz schön intelligent, alle.
Da waren ganz toll und es wurden halt so Notfälle einfach simuliert, ne, dass plötzlich Rauch im Cargoraum direkt unter dir oder Triebwerk fällt aus. Und dann müssen die eben Prozeduren abarbeiten. Lösungen finden, müssen es zusammen machen. Wahnsinnig spannend, wie die Piloten zusammenarbeiten, wie selbstkritisch die auch sind. Ganz wichtig ist es, dass du nicht zu dominant auftrittst, obwohl du der Kapitän bist und der andere ist der Pilot Monitoring und der andere Pilot Flying.
Aber gibt es kein FI mehr? Früher saß da der Pilot und der Flugingenieur oder Frau, je nachdem.
Nee, gibt keinen Dritten mehr.
Nee, die waren zu zweit früher. Also da saß
die waren zu zweit. Wir sind noch zwei Piloten.
Pilot und Co-Pilot, aber das ist ja ein FI ist ja der Flugingenieur. Das ist ja der
eben, aber es ist doch der Dritte, der dann hinten saß.
Warte mal, bin ich jetzt doof? Das Ding ist ja.
Ja, du kannst ja, kann der Flugingenieur fliegen? Also früher gab es mal so drei, aber das ist mittlerweile nicht mehr so.
Okay, ich höre hier auf zu reden, weil ich nicht weiß, wer nichts weiß, soll die Fresse halten.
Ja, auf jeden Fall, die sind dann so geflogen und wirklich, das ist diese
Simulatoren. Erklär uns das mal bitte, du sitzt in einem... ihr wart auch in der Halle. Ach, guck mal, da haben wir ganz ähnliche Erlebnisse. Ihr wart in der Halle.
Große Halle, da sind so...
Da stehen so halbe Flugzeuge,
oder? Simulatoren sind Riesenboxen,
Box.
Die eben auf so hydraulischen Armen
sind. Da habe ich schon mal... Warte mal, ganz kurz. Das könnt ihr sehen, glaube ich, es gibt ein paar Ladykracher-Sketche. Da sitze ich mit Holger Stockhaus sogar, glaube ich, im absoluter Lieblingskollege, sitze ich im Cockpit. Und da haben wir einige Ladykracher-Sketche gedreht. Das müssen auch Simulatoren gewesen sein. Kann das sein?
Ja, möglicherweise schon. Und die sind auch von außen. Wenn man sie von außen sieht, haben die auch schon so eine Flugzeugnase.
Süß. Ne?
So ist nicht... Und es ist wirklich, es ist so echt. Die Geräusche sind eins zu eins.
Und der Kaffee, den du nicht trinkst.
Wenn der, genau, wenn du dann über das Rollfeld fährst, dann hast du auch dieses...
Die Nähte von den...
Wenn sie Nähte von diesen Betonplatten auf dem Flugfeld. Selbst das, du spürst alles. Es ist wirklich, es ist eins zu eins wie Fliegen. Es ist unglaublich. Und ich will auch gar nicht so wahnsinnig viel erzählen.
Doch.
Auf jeden Fall in der Pause durfte ich, als die Piloten Pause hatten, durfte ich... in Hongkong starten, eine Runde über Hongkong drehen und durfte dann landen, was ich natürlich nicht gut gemacht habe. Das hat jetzt nicht geklappt. Ich glaube, ich habe uns alle, also mehr oder weniger habe ich uns gecrashed, glaube ich. Ich glaube, die Cordula Pflaum, die ist die Instrukteurin, die ist Ausbilderin, die ist Flugkapitänin, hat auch ein Buch geschrieben. Mhm. Guten Tag, hier spricht ihre Kapitänin.
Süß.
Manche sind immer noch überrascht, wenn eine Frau sie fliegt. Also gibt ganz süße Geschichten da auch drin. Und die hat dann ein bisschen mitgeholfen dann auch bei der Landung, denn ich bin, glaube ich, einfach nur in den grünen Streifen gecrashed oder so. Was jetzt aber auch kein Wunder ist, weil es relativ schwer ist. Aber oben diesen Airbus zu steuern und in die Kurve zu gehen, ey, ich sag's dir, das war komplett irre. Und ich war natürlich die ganze Zeit so fokussiert auf das Display, dass ich nicht die Ruhe hatte, ausreichend rauszugucken. Weißt du, ein bisschen runterzugucken. Denn ich bin geflogen mit dem sogenannten Flight Director. Mhm. Das ist so ein Automatismus. Mhm. Der weiß genau, wann er wo wie fliegen muss. Und du musst immer mit deinem Steuerknüppel, den du in der Hand hältst, musst du quasi immer folgen. Du musst dieses kleine gelbe Quadrat, musst du immer auf das Fadenkreuz bekommen. Mhm. Und wenn er nach links fliegt, dann geht dieses kleine Quadrat nach links. Und du musst mit dem Steuerknüppel folgen. So fliegen Piloten auch. Und das kann man machen. Aber es war auch schon schwer.
Kann immer. Im Sinne von, das kriegst du hin.
Ja.
Das schaffst du, okay?
Ja.
Hilft es dir da, dass du spielsüchtig bist? Dass du Gamer bist?
Ich bin spielsüchtig. Nein.
Dass du Zocker bist? Bist du Zocker?
Ich habe überhaupt keine
Joystick-Erfahrung. Kurzer Exkurs, bis ich mal gerafft habe, dass Zocken nicht heißt, dass einer Geldspiel macht, sondern Zocken sagen die einfach nur, weil die...
einfach nur spielen.
Warum sagst du mir das denn nicht?
Zocken. Ja, wenn wir zocken.
Ja, zocken halt. Ich dachte immer, die spielen Karten. Okay, so, das heißt, du.
Ja, es ist unglaublich. Du bremst auf dem
Mit einer Hand oder auch mit zwei Händen?
Nee, eine Hand. Immer nur eine einzige Hand. Diese eine Hand, du musst den Ellbogen musst du ablegen auf so eine Armlehne.
Was macht die andere Hand dabei?
Gar nichts eigentlich. Na, also, die muss nachher den Schub umkehren, wenn du dann gelandet bist. Und mit den beiden Füßen musst du dann steuern.
Die Füße tun auch was?
Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Du musst, wenn du erstmal unten bist, gelandet bist, musst du sofort steuern. Also, du
lenken,
musst sehen, dass
lenken,
das Flugzeug
lenken.
Gerade bleibt. Lenken, entschuldige bitte. Du musst dann lenken mit den Füßen. Daran habe ich natürlich überhaupt gar nicht gedacht. Kam sofort ins Schlingern. Und wirklich, und dieser ganze Kasten, der schaukelt von links nach
und
rechts.
Ist also, es wie realistisch ist es? Hörst du von hinten die Schreie der PassagierInnen, die denken, was ist
das? Das war das Einzige, was fehlte, als ich gelandet bin. Ansonsten, du merkst alles, es ruckelt. Ja. Es ist echt. Und deswegen ist es ja auch im Training. Und deswegen funktioniert es ja auch. Es ist echt.
Und wie oft müssen Menschen, die Pilot oder Pilotin werden wollen, wie viele Probeflüge machen? Das ist ein Probeflug gewesen?
Und das weiß ich nicht genau. Bevor die zum allerersten Mal einen echten Flieger steuern, weiß ich nicht, Hunderte wahrscheinlich. Ja. Und es ist echt. Es ist alles echt. Und du kannst halt Windverhältnisse einstellen. Wir waren in München dann nach der Pause. Da mussten die starten und landen in München. Das ist aber Schnee im Winter, weil die jetzt natürlich die Piloten auf den kommenden Winter vorbereiten.
Ist
mit solchen
das aufregend.
Übungen auch.
Du, ich sag dir was. Jetzt habe ich vorhin, als du sagtest, eine richtige Nase, habe ich gesagt, süß. Da habe ich zuletzt in der Zeitung ein Foto gesehen von einer Nase eines Flugzeuges, die komplett beschädigt war, weil das Flugzeug in so einen Hagelsturm geraten ist. Und da hieß es auch, warum, das wussten die Menschen, die das Flugzeug gesteuert haben, warum sind die da reingeflogen, warum haben die das riskiert? Die war zerstört vorne, die Nase, die war komplett gecrashed und das ist wirklich gefährlich. Dann haben wir jüngst auch leider ja von einem Unglück gehört, bei dem das war das Phänomen des Luftloches, wo die viele hundert Meter gestürzt ist, die Maschine in der Luft und da auch Menschen zu Tode gekommen sind. Und wenn du dann nicht angeschnallt bist, und habe ich mit meiner Schwester, die ja Purser ist, habe ich gesprochen und habe gesagt, pass auf. Und die hat gesagt, während des ganzen Fluges angeschnallt bleiben. Wenn du auf Toilette musst, mach es. Aber niemals dieses Schild. Sie hätte es am liebsten, dass dieses Schild nie ausgemacht wird. Dass es dieses Schild gar nicht gibt, damit es die Option nicht gibt, ihr könnt euch abschnallen. Und wenn ich das höre, Chrissy, wie soll ich denn dann keine Flugangst mehr haben?
Nein, musst du nicht, weil die einfach wissen, was sie machen, weil die das einfach können, weil die das beherrschen, weil die da hunderte Stunden im Simulator waren.
Aber wie konnte dieses Unglück passieren, dass da erstens, dass die Nase kaputt gegangen ist, das war das eine. Wie kann das passieren? Ich will jetzt hier anderen Lieblingen, die auch...
Aber es kann dir auch mit dem Auto noch eher passieren, wenn du auf der Straße bist und du hast Glatteis.
So kannst du mich doch nicht beruhigen.
Nein, aber da muss man einfach auch einer Wahrscheinlichkeitsrechnung vertrauen.
Was ist denn das für eine Lebenseinstellung?
Und... Ja, realistische Lebenseinstellung.
Habe ich neulich eine Diskussion gehabt, weil ich gesagt habe, nee, mach das besser so und so und so und so. Und da hieß es, ja, aber dann muss ich ja gar nicht aus dem Haus gehen, dann passiert mir nichts.
Ja, klar, aber das nennt man halt Leben, das andere.
Wolltest du, oh Gott, jetzt kommt er als Philosoph. Was wolltest du mir denn noch sagen? Ne, du hast ja das anmoderiert als Flugangst, aber hat dir denn nie einer erklärt, wie es geht? Das heißt, du meinst, wenn ich einmal im Simulator sitzen?
Aber bei Basti weiß ich ja, hat es ja auch geholfen. Ne? Man kriegt dann die ganzen Geräusche erklärt, die so passieren. Und er hat damals ja auch mal erzählt, dass er hat auch nicht mehr Flugangst. Also seitdem. Also diese Seminare, die bewirken ja etwas.
Absolut.
Vielleicht machst du auch sowas mit. Oder willst du auch mal in den Simulator?
Nein.
Habe ich mir fast gedacht.
Ich will mit der ganzen Branche nichts zu tun haben. Ich will mit diesen Verkehrsmitteln nichts zu tun haben. Du weißt doch, wie sehr ich dagegen bin.
Oder wollen wir das einfach mal machen? Vielleicht können wir uns einmieten. Und dann könnte die Cordula uns vielleicht fliegen, die fliegt sonst Langstrecken vor allem. Und die könnte uns beiden vielleicht fliegen, wir sitzen beide hinten, sie fliegt uns und erklärt dabei ein paar Dinge. Im Simulator. Wollen wir das versuchen? Wollen wir mal fragen, ob wir das
aber ich weiß
doch,
wo meine Angst herkommt. Meine Angst kommt aus meinem kranken Hirn. Da kann auch deine Cordula mir nicht
helfen. Ja, aber vielleicht schafft sie es, deine Gedanken einfach in eine andere Richtung zu denken.
Aber ich werde ja weiter fliegen. Ich werde ja weiter einmal im Jahr fliegen. Ich muss leider. Und in dem Moment wäre ich schön dumm zu sagen, Fliegen ist ätzend, denn das ist ja meine Rettung. Sonst kann ich meine Familie nicht sehen. Was soll ich denn hier rumschimpfen? Weißt du, was ich meine? Ja. Das nennt man Dilemma. Wenn man etwas nicht gut findet, es aber nutzt und glücklich ist, dass man es nutzen kann. Das ist ein klassisches Dilemma. Das nennt man Leben.
Das nennt man Leben. Naja, okay, auf jeden Fall, es war extrem aufregend.
Wie schön
und es war
für
toll.
Dich.
Und vor allem, ich habe einen Airbus A350 gesteuert und es ist ein komplett irres Gefühl. Ich habe ihn gesteuert. Weißt du, wenn du nach links in die Kurve gehst und das ist ja auch, wenn du dann landest, dann wirst du auch richtig in den Sitz gedrückt im Simulator. Es ist alles.
Sag mal, dieser Simulator alleine, der ist ja schon ein Meisterwerk.
Ich glaube, der kostet wahrscheinlich hunderte Millionen Euro.
Ich verbeuge mich schon vor diesen Menschen, die sowas bauen. Es ist mir so eine Freude, wo ich so denke, was sind das für, was wissen die, was können die? Und da denke ich, wir zwei können gar nichts.
Nein, wir können wirklich nichts.
Ist das nicht schrecklich?
Wir können dumm schwätzen, das können wir. Ansonsten nichts.
Das ist vielleicht mal peinlich. Und einfach zu wissen, da sind Leute, die haben da die Drähte richtig verlegt und die wissen, wie sie dass du dieses Bubum, Bubum hast bei den Nähten, wenn du Taxi machst. Ist das nicht toll, dass das Taxi heißt, during Taxi? Please keep your seatbelts fastened during Taxi, während du da reingefahren wirst in deine Parktasche oder raus oder so. Ja. Ist das süß.
Allein, das ist total irre. Ich war da schon beeindruckt. Wir
als du gefahren
fuhren
bist.
Zum Start. Wir fuhren auf die Bahn und es macht die Bubum. Und alleine da dachte ich, wie krass ist das denn? Alter, es ist, als würde ich hier fahren. Allein da war ich schon beeindruckt. Toll. So, pass mal auf. Unser Poet Residence, den wollen wir ganz kurz mal anrufen
Matthias.
Heute. Mal wieder von ihm hören. Schön. Ich habe dir ein Gedicht geschickt, das er gemacht hat. Das heißt Scotland's on Fire. Ja. Das könntest du uns gleich auch einmal vortragen.
Das war auch aufregend in Köln, als die Schotten unterwegs waren. Die schottischen Fans alle mit ihren Schottenröcken. Das war so hübsch. Ah, Gedicht, hast du mir geschickt.
Gedichte GmbH und Co. KG Krönam-Apparat.
Matthias, der sehr fleißig gedichtet hat, auch wieder direkt nach den EM-Spieltagen auf Instagram. Seht ihr ab und zu mal das ein oder andere Gedicht von ihm. Anke, ich habe dir gerade mal eins geschickt, Scotland's on Fire. Dann kannst du das vielleicht einmal kurz vortragen.
Sehr gerne.
Denn wir haben ja auch wirklich Spaß an den Schotten gehabt, an den Fans, die überall in den Innenstädten zu sehen waren. Und die können einfach
Das feiern. Gedicht von Matthias heißt Scotland's on Fire. Keine Fans wie die Schotten. Sie feiern, wenn ihr Team hinten liegt. Sie feiern, wenn sie verlieren. Sie feiern jeden Eckball. Sie feiern ganz besonders, wenn sie gar keine Chance haben. Nur deshalb sind sie noch im Rennen. Oh, ich hab Gänsehaut. Ist das toll? Ist das toll?
Wir haben so viel Freude gehabt mit den schottischen Fans, die wirklich einfach ganz toll sind. So, und dann hat Matthias auch noch eines. Über Ilkay Gündoğan. Ich liebe Ilkay Gündoğan. Ich finde das so wahnsinnig sympathisch. Ilkay Gündoğan und Toni Kroos sind zwei so große Menschen. Einfach toll. So, und genau. Matthias, und du hast aber das auf Fränkisch gemacht. Deswegen wollen wir das von dir mal hören, auf Fränkisch.
Ilkay Gündoğan. Der hat feier mal beim Club gespielt. Und jetzt ist er Man of the Match. Du siehst das einmal. Das gar nicht so schlecht ist. Wenn es einmal in deinem Leben in Franken warst.
Wenn es einmal in deinem Leben in Franken warst. Denn, und ich wusste das nämlich auch nicht, Ilkay Gündoğan hat mal beim 1. FC Nürnberg gespielt, ne? Eine Zeit lang.
Total. Also es gibt ein Zitat im DFB-Journal, da sagt er, meine vielleicht glücklichste Zeit als Fußballer hatte ich zu Beginn meiner Karriere als 18- oder 19-Jähriger beim 1. FC Nürnberg.
Oi, wie schön.
Witzig. Also, ihr seht auf Instagram immer mal wieder das ein oder andere auch dann aktuelle Gedicht direkt nach dem Spieltag von unserem Poet in Residence, von Matthias, den ich aber nach einer ganz kleinen Geschichte nochmal fragen möchte, denn er hat sich neulich gemeldet und hat erzählt, dass er bei sich zu Hause im Regal ein uraltes Manuskript entdeckt hat. Matthias, und das hatte ich selber auch geflasht geradezu. Was ist das für ein Ding?
In grauer Vorzeit, 1899, 99 muss das gewesen sein, habe ich meinen Zivildienst gemacht. Ich war da im mobilen sozialen Hilfsdienst tätig. Das heißt, ich habe für ältere Damen und Herren eingekauft, die Wohnung geputzt oder die große und kleine Hausordnung gemacht. Und man kam halt auch immer mal wieder ins Gespräch. Ich war gerade frisch vom Abi, hatte eigentlich von nichts einen Plan. Man war ja eigentlich die ganze Zeit in der Schule oder hat ein bisschen auf Partys gefeiert. Und plötzlich bist du mit so 80-, 90-Jährigen zusammen. Und das war total interessant, was die zu erzählen hatten. Und wir haben dann, wenn man so will, so eine kleine Generationenbrücke geschlagen. Und plötzlich überreicht mir ein älterer Herr ein Manuskript mit seinen Kriegserleben. Ehrlich geschrieben, also es hat auch, wie das eben so ist mit Zeitzeugenberichten, es hat auch unangenehme Momente. Also du merkst schon, dass er zumindest irgendwie von der Nazi-Ideologie auch begeistert war, dann aber wieder erzählt er halt einfach vom ganzen Dreck des Soldatenlebens, wie du 45 Kilometer Fußmarsch hast, 50 Kilometer mit Marschgepäck. Und er spricht öfters auch mal vom Feind, aber wenn er dann mit den Leuten selber spricht, mit den Zivilisten oder mit den Kindern, denen schenkt er dann Schokolade. Also man sieht daran, es ist nichts geschönt und man merkt halt, wenn man das liest, dass ein Krieg halt immer scheiße ist und es gibt halt nur Verlierer auf beiden Seiten. Und ich habe das Manuskript von meinem Opa gegeben, 1907 geboren war mein Opa, musste auch im Zweiten Weltkrieg dabei sein, war nie bei der Partei, war nie Nazi und er hat es dann gelesen und fand es ganz interessant. Ich habe es dann angelesen und irgendwie kam ich nie ganz dazu und habe es dann 25 Jahre mitgeschleppt und neulich habe ich mein Bücherregal umsortiert und dann habe ich es durchgelesen und wenn ihr erlaubt, würde ich euch mal zwei kleine Episoden daraus vorlesen.
Gerne, ja, Matthias, gerne.
Also, Lesebrille auf. Okay, es geht los. Einmal führte ich mit einer Gruppe einen Spähtrupp durch tief verschneites Gebiet, um zu sehen, ob Feind in der Nähe ist. Etwa 15 Kilometer weit durchsuchten wir eine Ortschaft. Sie war feindfrei und wir machten uns auf den Rückweg. In der letzten Hütte machten wir eine Pause, um bei Tagesanbruch zurückzumarschieren. Es musste ja alles ohne Licht gehen. Also rein. Es lagen welche am Boden, auf dem Ofen und in allen Ecken. Wir legten uns hin, wo noch Platz war. Wir waren ja hundemüde. Ich wachte auf und glaubte natürlich, dass die von uns sind. Ich drehte einen Mann um, aber er grunzte russisch. Es wurde etwas hell, da suchte ich meine 8 Mann raus, um zu gehen. Es waren Russen, die auch auf Spähtrupp waren. Die merkten es auch und sie taten uns aber nichts und wir auch nicht. Was soll's? Ich wollte keinen toten Soldaten heimbringen und die auch nicht.
Wow.
Mega Passage. Oh. Unglaublich. Auch etwas, was ich so noch nie gehört
habe.
Aber
wirklich, das ist ja
als
gar nicht
kleine klar. Momentaufnahme.
Das ist ja Literatur ohne Absicht.
Ja.
Absolut.
Aber
absolut.
Auch diese Menschlichkeit, die da zum genau. Glück die Oberhand gewinnt in dieser Sekunde. Unglaublich schön.
Genau, also das hat mich auch berührt. Also das ist wie eine Geschichte von Heinrich Böll, wenn man so will. Also wenn man die jetzt noch ein bisschen ausführen würde, weil, also man denkt ja, die gehen immer aufeinander los, aber da, ja, da sind sie halt einfach auseinandergegangen und haben sicher nichts ihren jeweiligen Leutnants erzählt.
Das ist toll, es ist ein bisschen wie das Fußballspiel. Es ist Heiligabend und sie spielen plötzlich Fußball gegeneinander, bevor genau. sie dann wieder in ihre jeweiligen Schützengräben zurückgehen. Ich glaube, das war so ein kleines Kapitel aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist irgendwie so ein berühmter Heiligabend, wo man dann einfach Friede hat walten lassen und so eine kleine Fußballpartie mitten auf dem Schlachtfeld gemacht hat. Ich glaube, es gab mal einen ganzen Film auch dazu. Matthias, und die zweite kleine Passage?
Genau, die folgt jetzt. Einige Tage hinter der Front. Wir wollten mal wieder Schweinebraten mit Knödel essen. Ein kleines Schwein, das draußen herumlief, haben wir gefangen und geschlachtet. Nein. Dann Kartoffeln vom Feld geholt. Zum Waschen nur Sumpfwasser. Zum Reiben wurde ein altes, verrostetes Blech genommen. Mit Nägeln Löcher durchgemacht und fertig war das Reibeisen. Also sagte der Meier, er war Koch, wir brauchen noch Mehl zum Binden. Wir gingen in das nächste Dorf. Einer fand Mehl, das ziemlich dunkel war. Er meinte jedoch, ist halt Russenmehl. Der Ofen war schon angeheizt. Öfen wie bei uns gibt es nicht. Es war mehr wie ein Backofen. Die Gusseisentöpfe wurden mit Wasser gefüllt, mit einer Art Gabel in den Ofen geschoben. Der Schweinebraten war schon fertig. Die Knödel wurden herausgeholt, aber oje, sie waren hart wie Stein, denn das Mehl war Gips.
Nee.
Okay, der Mehl war Gips. Oh Mann, oh nein.
Nee.
Hammer. Okay, was für ein Schmuckstück du da in den Händen hältst. Total. Wahnsinn.
Total. Ich fand es halt auch so lustig, dass die dann, also ich meine, der schreibt dann noch, dann haben wir Kartoffeln gekocht und haben den Dreck direkt aus dem Boden heraus, aber alles hat gut geschmeckt. Also ich meine, diese Entbehrungen des Soldatenlebens, die kommen halt da auch wahnsinnig gut heraus. Und dann gibt es auch so Szenen, dass er nach dem Krieg sich mit Franzosen trifft. Also wo alles vorbei ist und quasi mit den gegnerischen Soldaten und die feiern ein Fest in der Nähe des ehemaligen Schlachtfeldes.
Ja, Wahnsinn.
Sehr berührend, toll, ganz schön.
Ja. Niemand gewinnt im Krieg, ne? Und dann sich vorzustellen, dann Cut und man trifft sich nach dem Krieg wieder, in dem Fall dann die Deutschen und die Franzosen und man guckt doch zurück und sagt, das war falsch. Und daraus lernen wir nicht, wie dumm der Mensch ist. Wir lernen nicht daraus, dass der Rückblick uns doch aufklärt.
Matthias, ja, danke für die kleinen Einblicke hier. Wir lesen von dir in den nächsten Tagen permanent, regelmäßig auf Instagram, denn du wirst nicht nachlassen, hoffentlich.
Auf keinen Fall, bald geht's weiter.
Und begleitest diese EM mit deinen Gedichten und die lesen wir dann und hören natürlich auch in den nächsten Wochen auch bei uns. Dann danke für heute und viele Grüße.
Tschüss, Matthias.
In den Norden,
tschüss.
Nach Ratzeburg.
Ich danke auch. Ciao, ciao, Anke, ciao, Christian.
Tschüss. Pass auf, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns dann am kommenden Donnerstag wieder und dann natürlich mit den Geschichten von euch Lieblingen. All die Geschichten, die erzählt werden müssen, bitte schickt sie uns auf wiewardertagliebling@gmail.com.
Bis dann, Huckleberry Finn.
Bis dann, Jim.